Guten Morgen, schön wieder mal hier zu sein. Ich habe euch ganz herzliche Grüße mitzubringen von Marco Meyer, unserem Direktor, und auch vom Nils Langberg, unserem anderen Regionalleiter. Schön, dass wir miteinander verbunden sind. Der Nils wird sich auch sehr freuen, wenn ich ihm erzähle, dass ihr immer noch von Refocus hier bewegt seid und dass euch das geholfen hat, als Gemeinde wirklich nach vorne zu gehen. Ich habe ein Thema mitgebracht. Du hast es, wir hatten am Telefon miteinander gesprochen, eben was Jesus uns gibt und was Jesus uns schenkt. Ich habe es noch mal ein bisschen anders überschrieben. Was für ein glücklicher Mensch, welch ein glücklicher Mensch. Der Liedermacher Reinhard May, der hat in einem seiner Lieder eine Begegnung erzählt. Er war in Amerika mit seiner Familie, ist da durch die Staaten gereist, saß dann abends in einem Restaurant mit der ganzen Familie, alle waren froh und satt. Am Nebentisch außer uns nur noch das grauhaarige Paar, aus Texas diese Golfhose, die Föhnfrisur, na klar. Den ganzen Abend haben sie zu uns rüber gesehen. Sie zahlen, stehen auf und er bleibt kurz neben mir stehen, beugt sich zu mir herunter und sagt leise zu mir im Gehen: "What a lucky man you are." Welch ein glücklicher Mensch sie sind. Der kleine Satz, "What a lucky man you are," was für ein glücklicher Mensch sie sind, hat den Reinhard May so bewegt, dass er ein Lied darüber geschrieben hat. Und er hat gemerkt, dieses alte Ehepaar hat etwas Wichtiges gesehen. Und im Lied wird es dem Dichter klar: ich bin glücklich zu nennen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin glücklich zu nennen, eine solche Familie zu haben. Also schreibt er am Ende dieses Liedes: "Du hast alles, was du wolltest, was um alles in der Welt, wie viel unwichtiges Zeug dir oft den Blick darauf verstellt. Manchmal brauchst du einen Fremden, der dir einen Spiegel vorhält. What a lucky man you are." Ich beglückwünsche euch, uns. What lucky people we are. Was sind wir für glückliche Menschen? Wie geht's uns so gut? Was für glückliche Menschen sind wir? Dabei sehen wir das oft gar nicht. Das ist bei der Familie ja auch so. Man sieht in der Familie oft eher die schwierigen oder nervigen Sachen. Familie ist ja auch nicht immer Sonnenschein, an manchen Stellen wirklich schwierig, das stimmt. Aber Familie kann ein ganz, ganz großes Glück in unserem Leben sein. Ich weiß noch, ich war relativ lange Single. Ich habe erst mit 32 geheiratet. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, wenn Eltern ihre Kinder weggeschickt haben, die sich bei ihnen auf den Schoß sitzen wollten, weil die gesagt haben: "Oh, das ist mir jetzt zu heiß." Ich dachte, was ist denn das für ein Privileg, dass ein Kind sich auf meinen Schoß setzen möchte? Was für ein Vertrauen, was für eine Liebe, dass es auf meinen Schoß will, das ist mir jetzt, ich weiß es mittlerweile auch, dass es einem zu heiß werden kann. Ein geistlicher Vater von mir hat mal gesagt, er hat sich dabei ertappt, dass er seine Frau nur noch gewohnheitsmäßig Schatz genannt hat. Schatz, das war nur noch so eine Art Personalpronomen, also nur noch so ein Fürwort für die Frau. Hier, Schatz, komm mal, und manchmal auch mit tadelnder Schärfe. Schatz! Ja, ich denke da so ein bisschen an Gollum, wer Tolkien mag. Dabei hat das ja eine Bedeutung, was für ein Schatz Familie zu haben. Was für ein Schatz. Und es gibt für uns als Christen, egal wie unsere Familiensituation aussieht, die vielleicht auch so gar nicht wertvoll und kostbar uns erscheint, sondern vielleicht auch beschwert. Aber es gibt für uns noch ein größeres Glück, das wir aber auch oft gar nicht wahrnehmen, wo wir gar nicht merken, wie glücklich wir sind. Was für ein Glück, Christ zu sein. Aber man ist das irgendwann. Na? Ich stelle das immer wieder fest. Die Dinger sind am besten, wenn die unterwegs sind. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Man hat ein größeres Glück dabei, wenn man sich auf die Dinger freut. Wenn man guckt, wo ist es denn jetzt gerade? Ne? So ein leichtes Tracking, dann sieht man hier noch drei Stationen, noch zwei Stationen, dann ist es da. Man kann ja quasi dem Paketboten dann genau folgen durch die Gas. Und wenn es da ist, das Versprechen ist ja, wenn du das hast, bist du glücklicher. Stimmt gar nicht. Sondern die Dinge, die ich habe, wie viel Päckchen habe ich schon gekriegt? Wie viele Dinge habe ich mir schon geleistet, schon gekauft? Bin ich dadurch glücklicher? Eigentlich nicht. Aber wenn ich es ganz frisch habe, wenn ich etwas ganz frisch wahrnehme, dann merke ich das. Was habe ich jetzt? Das ist ja großartig. Das ist wunderbar. Es ist ein Glück, ein Vorrecht, Christ zu sein. Ihr als Gemeinde, what lucky people you are. Was seid ihr für glückliche Menschen, dass ihr zu Jesus gehört. Das muss man sich mal bewusst machen und das hilft einem dann in den Zeiten, wenn man gar nicht so den Eindruck hat, dass man so glücklich ist. Der Apostel Petrus hat einen Brief geschrieben an Christen, denen es elend ist, die zum Beispiel auch nicht einfach sich fröhlich mit so vielen Leuten wie hier sitzen treffen konnten, sondern die in der Zerstreuung waren, vielleicht nur mit ein paar Leuten, wenig Christen gekannt haben, auch gemerkt haben, dass es wird enger, es wird schwieriger. Und ihnen schreibt er einen Brief und den beginnt er gerade mit diesem Abschnitt, den ich heute mit euch teilen möchte. Was für ein Glück, Christ zu sein. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles geschenkt, was für ein Leben mit ihm notwendig ist. Es gibt ein altes Lied, also ich schätze auch etwas ältere Lieder. Ihr habt ja nicht nur alte Lieder gespielt, aber wirklich also auch in einer Qualität. Ich bin wirklich begeistert. Ich war ja selber mal im Posaunenchor, aber das macht richtig Spaß. Ein altes Lied. Da heißt es, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Und dann werden in diesem Lied, könnt ihr vielleicht irgendwo in einem Liederbuch nochmal nachlesen, da werden ganz viele Bilder aufgezählt, wie Gott ist, wie Jesus ist. Er ist wie ein Fels. Das heißt, ein Fels, auf dem wir stehen können, der eben nicht so wackelt. Ein Fundament unseres Lebens. Er ist unser Halt in Not, er ist unser Trost in Leid, er gibt uns Kraft, er gibt uns Vergebung. Und am Ende heißt es, wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Alles hat uns Jesus geschenkt. Die größten Dinge bekommen wir durch ihn geschenkt. Das ist uns vielleicht irgendwann gar nicht mehr bewusst. Je länger wir Christen sind, desto weniger merken wir das. Das ist so wie ein Päckchen, das wir irgendwann mal ausgepackt haben, aber ist uns nicht mehr bewusst. Ich habe neulich bei einer Taufe das erlebt, dass eine junge Frau das erzählt hat, wie sie lange Jahre eben in der Esoterik alles Mögliche gesucht hat und versucht hat und sagte, dann hat man was gefunden, dann muss man gleich für das Nächste und das Neueste und dies und jenes und sagte, es ist ein endloses Suchen. Und sie sagte, dann habe ich Jesus Christus gefunden und ich hatte Frieden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet, Frieden zu haben, endlich angekommen zu sein. Das Größte, das wir bekommen, ist ja Vergebung für alle Dinge, die wir falsch gemacht haben. Er befreit uns davor, uns ständig schuldig zu fühlen, weil wir nicht mehr Schuld haben, sondern die hat er auf sich genommen. What a lucky man I am. Vers 4 sagt Petrus, darüber hinaus, über das, was er uns alles geschenkt hat, hat er uns auch noch eine Menge Zusagen gegeben. Also Verheißungen heißt das ja, Zusagen, feste Zusagen. Er wird zum Beispiel uns bis zum Ende der Welt bei uns sein. Können wir uns darauf verlassen? Es wird nicht sagen, oh, heute ist er nicht da. Gibt es keinen Tag. In keinem Tag wird das so sein. Dass er uns wie seine Freunde liebt und alles für uns tun wird. Dass er dafür sorgt, dass wir im Himmel ankommen. Dass er uns überhaupt berufen hat. Ich meine, niemand von uns ist aus eigener Entscheidung auf diese Welt auch nur gekommen. Niemand von uns hat sich gedacht, ach, jetzt komme ich mal zur Welt. Niemand von uns tut auch nur einen Atemzug ohne Gottes Willen. Die Bibel ist da ganz klar. Wenn Gott sagt, es ist zu Ende, ist es zu Ende. Und solange Gott das nicht sagt, sind wir unsterblich. Gott kümmert sich um uns. Er hat uns nicht in diese Welt hineingesetzt, sondern er hat sich auch um uns gekümmert. Wir sind ihm wichtig, weil er uns liebt. Wir dürfen zu ihm beten. Wir können wissen, dass er uns zuhört. Wir kennen ihn nicht nur als Gott, sondern als unseren liebenden Vater. Also viele Religionen kennen Gott als Prinzip, aber wir kennen ihn persönlich. Wir wissen, wer er ist. Und wir kennen vor allen Dingen auch seine Beziehung zu uns, nämlich, dass er unser Vater ist. Und dann steht da, dass wir dem Verderben entfliehen können, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierde ausgeliefert ist. Das Verderben, dem diese Welt ausgeliefert ist. Vor ein paar Jahren hätte ich mich in dieser Predigt hier noch entschuldigen müssen, dass ich das hier ein bisschen schwarz male. Ich glaube, wir müssen einfach nur in die Nachrichten gucken und merken, welchen schrecklichen Verderben diese Welt ausgeliefert ist. Alleine mal sichtbar, was für ein Chaos da herrscht, was für Leid auf dieser Welt herrscht. Wird vielleicht das eine oder andere Krisenherdchen wird dann vielleicht nochmal befriedet, aber da kommt das nächste schon um die Ecke. Und das liegt ja nicht daran, dass es nur auf dieser großen Weltbühne ist, uns geht es ja da verhältnismäßig gut, sondern ich merke doch, in mir schlummert das Böseste mit einem leichten Schlaf. Das fängt doch bei mir an. In meinem Herzen sind Dinge, die ich nicht haben will und die ich da nicht rauskriege. Viele Sehnsüchte, Begierden, die da nicht okay sind, die nicht wirklich gut sind, die mich nicht in das Gute hineinführen. Neid und Missgunst bestimmen uns. Ehrsucht nach Anerkennung auf Kosten anderer. Das sind jetzt nur so ein paar Sehnsüchte. Manche sind davon sehr stark getrieben, manche sind da nicht so stark getrieben. Ich könnte andere Dinge nennen. Und diese Dinge, die führen uns doch in ganz große Schwierigkeiten, teilweise in größtes Leid hinein. Wie viel Leid entsteht dadurch? Und ich bin als Christ nicht davon frei. Ich habe das jetzt nicht einfach hinter mir gelassen. Ich wurde Christ und dann habe ich jetzt keine solchen Dinge. Aber ich habe eine Chance, davon frei zu werden. Ich habe eine Chance, diese Dinge bei Jesus abzuliefern und immer wieder darum zu bitten, dass er mich verändert. Weil, hier heißt es ja in dem letzten Halbsatz, ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das könnt ihr mal euren Nachbarn erzählen, ihr hättet Anteil an einer göttlichen Natur. Weiß ich, was die da so denken würden. Das hört sich schon ein bisschen abgefahren an. Also, aber die Bibel sagt, wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur. Wir sind Ebenbilder Gottes, ursprünglich mal gewesen. Und durch die Sünde ist das alles total verbogen und total in die falsche Richtung. Aber es kann wieder zurückgehen. Es kann so sein, dass wir Gott ähnlich werden. Jesus Christus sagt, ich gebe den Heiligen Geist in euch hinein. Göttliche Natur, Gott selbst ist in uns drin. Wenn ich Christ bin, ist Gott selbst in mir. Und der hilft mir davon, diese negativen Sehnsüchte und Triebe und all das zu bekämpfen, wirklich von innen her. Nicht nur von außen, hier einen Haufen Regeln oder so, sondern von innen her. Und das kann mich verändern. Und deswegen kann mich das auch zu einem glücklichen Menschen machen. Was für ein Glück, als Christ zu wachsen. Also wir haben eben gehört, was wir alles haben. Jetzt, was wir daraus machen können. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. So ein Päckchen hat uns Jesus gegeben, aber wir müssen das auspacken. Ich weiß nicht, ob das bei euch so üblich ist, dass wenn ihr die Dinge, demnächst, wir sind ja schon in weihnachtlicher Zeit, im August habe ich schon die ersten Lebkuchen da in irgendwelchen Läden gesehen und dachte, ja, so langsam klingen die Glocken. Und dann hat man unter dem Baum so viele schöne eingepackte Päckchen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Raum in eurem Haus habt, wo ihr diese schönen eingepackten Päckchen dann so hinräumt. Und denkt, ah, nächstes Jahr kriege ich nochmal welche. Ihr würdet wahrscheinlich anfangen, die Dinger auszupacken. Logisch, weil das ist ja schön. Also ich weiß noch, unsere einjährige Tochter damals, mittlerweile 18. Also als Einjährige fand die am tollsten Geschenk das Papier. Super, knistert, sieht schön aus. Aber irgendwann hat die gecheckt, innen drin ist ja noch was. Das ist das Eigentliche, ist innen drin. Jesus sagt, ja, ihr habt etwas geschenkt bekommen. Zum Beispiel Vergebung eurer Schuld habt ihr geschenkt bekommen. Aber jetzt lasst euren Glauben auspacken. Was kommt da alles zu? Christ zu sein ist keine einmalige Sache. Es ist nicht so ein Weltbild, in dem ich dann unterwegs bin, das ich annehme, eine Sicht auf die Dinge, so eine politische Überzeugung vielleicht, eine religiöse Übung oder so. Sondern Christ sein ist eigentlich eine grundlegende Wesensveränderung, die sich dann in sehr vielen Bereichen meines Lebens auswirkt. Luther hat das so ausgedrückt. Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es reinigt sich aber. Das ist ein Glück. Ich darf anders werden, ich darf mich verändern. Es gab mal diese Werbung, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, also der eine oder andere, damals, ihr guckt wahrscheinlich keinen Fernsehen, die glücklichen Menschen. Eine Werbelüge. Wer das euch gegessen hat, wollte nicht so bleiben, wie er ist. Die meisten Leute wollten anders werden, logisch. Der eine oder andere war zu dick und deswegen wollte er solche Halbfettmargarine nehmen, wo eben weniger Kalorien drin sind und hat gedacht, damit werde ich wahrscheinlich dünner werden. Zielgruppe waren also Menschen, die mit ihrer Figur unzufrieden waren, mit ihrer Fitness unzufrieden waren und die wollten anders werden. Und dann heißt das, du willst so bleiben, wie du bist? Du darfst. Na, das Mädel, das da durch diesen Werbespot gehüpft ist, vielleicht schon, aber sonst niemand. Als Christ gebe ich zu, ich will anders werden. Und Jesus sagt, Du darfst anders werden. Und die wichtigste Voraussetzung ist eben, dass der Heilige Geist in mir ist. Gott selbst. Er ist in uns, der uns verändert. Und deswegen packe ich mein Geschenk aus. Ich setze es ein. Und es verändert mich. Petrus beschreibt hier einen geistlichen Wachstumsprozess. Er fängt mit dem Glauben an, Jesus zu vertrauen, sein Geschenk anzunehmen. Aber das ist der Anfang. Und jetzt geht es nicht um Selbstoptimierung. Das ist so unsere Vorstellung in unserer postmodernen Zeit. Ne? Also wir wollen uns selbst optimieren. Wir gehen ins Gym, also ins Fitnessstudio, damit wir irgendwie optimaler werden. Hierbei geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern das letzte Ziel, ganz am Schluss, das letzte ist Liebe. Es geht nicht darum, glaube und dann erkenne ich Gott und dann erkenne ich Gott noch mehr und dann erkenne ich Gott noch mehr und so, sondern glaube und dann erkenne ich Gott noch mehr und dann lebe ich darin und dann erlebe ich, dass Gott mir Liebe schenkt und dann erkenne ich Gott noch mehr. Also das ist schon ein gewisser Kreislauf, der da drin ist und eine Veränderung. Das letzte Ziel ist es, dass ich ein Mensch werde, der liebt. Das ist das Größte und das Schwierigste. Das ist etwas, was Gott, der Heilige Geist, in mir tut. Und durchaus, wenn ich meinen Fleiß daran setze, das muss ich schon, geistlich wachsen, setzt auch ein bisschen Fleiß, ein bisschen Disziplin voraus, setzt voraus, dass ich mal gegen mich gehe. Dass ich merke, das ist nicht okay, wenn ich das jetzt so weitermache, ich will es anders machen. Aber das heißt nicht nur Fleiß, sondern das heißt, ich lasse Gott machen. Ich bete vor allen Dingen, Jesus, du siehst wieder, was ich innerlich für einen Kampf habe. Ich bitte dich darum, dass du diesen Kampf gewinnst. Glaube stärkt meinen Charakter. Oder hier andere übersetzen hier Tugenden. Das heißt gute Eigenschaften, Werte meiner Person. Und das ändert mein Handeln, das ändert meine Entscheidungen. Also die nächsten Dinge kann ich nicht im Einzelnen auslegen, aber ihr könnt das ja. Macht euch auf den Weg. Schaut in der Bibel nach, was das alles heißt. Geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit oder Geduld, Ehrfurcht vor Gott, also Gotteserkenntnis, dann die Liebe zu den Geschwistern. Also die Geschwister in der Gemeinde sind die ersten Leute, die ich lieben soll. Die sind mir am nächsten, das ist vielleicht nicht am einfachsten, die Nächsten zu lieben, aber es ist das Erste, was ich tun soll. Wenn ich die nicht liebe, dann soll ich nicht so tun, als ob ich Leute liebe, die ganz weit weg sind. Das ist alles, was man in Gemeinde erleben und was man lernen kann. Also, und das ist doch gut. Ich weiß nicht, ob ihr das eben auch bei den etwas älteren Liedern gemerkt habt. Da geht es darum, dass der Liederdichter schreibt, es ist echt gut, Gott, dass ich in deinen Wegen gehe, dass ich deinen Willen tue. Also es ist nicht nur für dich gut, weil du das irgendwie gut findest, sondern es ist für mich gut. Das ist das Beste, was ich in meinem Leben tun kann. Meine Veränderung ist das Beste, was ich aus meinem Leben machen kann, weil ich so werde, wie Gott mich eigentlich gedacht habe. Also, du bist in doppelter Hinsicht eigentlich glücklich. Du bist es, weil du als Christ selbst wachsen kannst und du bist glücklich, weil du das auch noch anderen Leuten erzählen kannst. Die Menschen um uns her brauchen doch diese Botschaft. Die denken doch, das bleibt alles so, wie es ist. In mir, das bleibt alles so, wie es ist. Mein Suchen, mein Verlangen, meine Lehre, das bleibt, nein, das kann anders werden. Übrigens kennt Petrus auch Menschen, Christen, die nicht wachsen. Und diese Christen, die sagt er, wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Ein Blinder, ein Kurzsichtiger, der im Dunkeln umhertappt. Ja. Einer meiner Verwandten war neulich im Krankenhaus und aus welchen Gründen auch immer, er musste nachts aufs Klo und hat das Licht ausgelassen. Ich weiß es nicht warum, man hat da eigentlich so einen kleinen Schalter, ich war jetzt eine Zeit auch häufiger im Krankenhaus, es ist einfach, das Licht anzumachen. Er hat das nicht gemacht und dann lag er da, weil er natürlich im Dunkeln gefallen ist und dann hat er einen Oberschenkelhalsbruch, der Klassiker. Das ist einfach töricht, im Dunkeln umherzutappen. Aber so leben wir manchmal unser Leben. Wir wissen gar nicht, wo wir hinwollen, was der nächste Schritt ist. Ich brauche immer wieder Orientierung. Also hier nach Ehringshausen finde ich ohne weiteres. Das kann mein Auto schon, das würde ich auch nachts machen, das ist kein Problem. Also, aber ich fahre häufiger an Stellen, wo ich noch nicht war. Und da weiß ich, es reicht nicht am Anfang auf das Schild zu gucken, sondern ich muss zwischendurch mich immer wieder korrigieren lassen. Ich muss immer wieder woanders abbiegen. Und so ist das eben als Christ auch. Ich muss nicht nur einmal den Weg zu Jesus finden und dann ist alles gut, sondern ich muss mich immer wieder, jeden Tag korrigieren lassen. Es gibt übrigens noch einen dritten Grund für das Glück als Christ. Was für ein Glück in der Zukunft. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Es wird den Christen ja manchmal vorgeworfen, wir würden die Leute aufs Jenseits vertrösten. Und ich muss sagen, zu Recht. Ich habe das auch schon erlebt, dass man nur aufs Jenseits geguckt hat und gesagt, alles andere ist egal. Wir haben ja das Haus in Rade stark umgebaut und haben da viel Geld investiert. Und da rief mich doch eine alte Dame an aus einer Gemeinde und sagte, Herr Hennemann, ich glaube ja, dass Jesus bald wiederkommt. Sollten wir wirklich da Millionen in dieses Haus stecken? Und wenn Jesus wiederkommt, was sollten wir mit den Millionen dann machen? Dann wäre es doch sinnvoller, es jetzt noch rauszuhauen, oder? Also wenn uns davon hindert, gute Entscheidungen fürs Jetzt zu treffen, ist das Jenseits, es ist ja nicht nur Jesus, der Himmel, auf den wir zugehen, das kann doch nicht sein. Es darf uns nicht hindern, sondern es soll uns beflügeln. Es soll uns unser Leben hier fruchtbar machen. Unser Leben hier soll nicht unfruchtbar sein und dann setzen wir uns hin und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Nein, weil Jesus wiederkommt, haben wir doch nichts zu verlieren. Da können wir doch jetzt die Dinge einsetzen, die wir haben. Und hier heißt es, wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen, wir sollen die bestätigen. Die Berufung und Erwählung kommt von Jesus Christus. Die ist uns geschenkt. Aber ich darf was daraus machen. Ich darf darauf antworten. Das ist doch eine großartige Nachricht und die soll mich dazu anspornen, jetzt aus dem Leben, das Gott mir geschenkt hat, etwas zu machen. Und zu wissen, schlimmstenfalls komme ich zu Jesus und das ist nicht schlimm. Das ist wunderbar, bei ihm anzukommen. Es ist herrlich, bei ihm anzukommen. Und alles, was hier unfertig bleibt, meine Güte, das macht er fertig. Wir wissen es, dieses kurze Leben hier wäre völlig überfordert, wenn das alles wäre, wenn wir alles hineinpacken müssen. Wer von uns weiß, wie lang er noch hat? Wir wissen es nicht. In unserer Bekanntschaft neulich, ein 55-Jähriger bekommt eine Diagnose Krebs und 3 Monate später ist er tot. Erschreckend. Das zeigt mir doch, dieses Leben, wenn das alles ist, das ist doch viel zu wenig. Aber was für ein Glück, dass Gott uns unendliches Leben gibt, das über dieses Leben hinausgeht. Aber jetzt darf ich schon anfangen, jetzt darf ich mich schon darauf vorbereiten. Eine alte Frau werde ich wohl nie vergessen. Die war bei uns in die Gemeinde gekommen, da war sie schon deutlich über die 90. Und die hat christliche Tugenden in ihrem Leben immer eingeübt. Sie hatte ein sehr schwieriges Leben. Einige sagten, er hat einen bösen Mann. Also war unglücklich verheiratet, ganz schwierig. Hat auch in ihrem Leben viel Schweres erlebt, Krankheiten, Schicksalsschläge. Aber die hat eine Freundlichkeit und eine Freude ausgestrahlt, die absolut vorbildlich war. So am Kaffeetisch der Senioren, sie war 20 Jahre älter als die anderen. Naja, worum geht es beim Kaffeetisch der Senioren? Um die Krankheiten. Und dann sagte sie irgendwann, so, jetzt hören wir mal auf mit den Krankheiten und freuen uns auf den Himmel. Ich denke, super. Und das war dann meiner Schwiegermutter, die war dann eben, die 20 Jahre jünger war, eine echte Hilfe und ein Vorbild. Sie sagte, ja, stimmt, es gibt eigentlich Wichtigeres als das. Es zeigt uns, Himmel und Erde sind miteinander verbunden. Das ewige Reich, wie der Himmel hier genannt wird, ist eine konkrete, hoffnungsvolle Aussicht, keine Vertröstung. Der Himmel darf uns jetzt schon eine echte Hoffnung geben. Wir haben nicht nur eine Hoffnung, hoffentlich wird es morgen schön oder so, sondern wir haben eine Hoffnung, die absolut stabil ist, sicher ist. Gott hat alle seine Zusagen bislang eingehalten. Warum sollte der jetzt anfangen, damit die Zusagen für die Zukunft nicht mehr einzuhalten? Der wird die einhalten. Und wenn ihr da noch ein bisschen weiterlesen wollt, ich empfehle euch die zweite Hälfte des ersten Kapitels vom zweiten Petrus. Und da werdet ihr sehen, wie uns die Bibel dabei hilft, auch absolute Zuversicht für die Zukunft zu gewinnen. Wo Petrus sagt, die Bibel ist für uns wie ein Licht auf unserem Weg. Wir können den nächsten Schritt unseres Lebens sehen. Und wir haben den Morgenstern Jesus Christus, der uns Orientierung gibt. Und eines Tages wird der Morgen anbrechen, der neue Tag. Das ist eine konkrete Aussicht, Zuversicht. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Gott bewahrt uns ja jetzt schon und hilft uns in dieser Zeit. Gott sei Dank. Wir kennen ihn, wir sind nicht alleine, es gibt einen Zielpunkt, ein ewiges Reich. Der Himmel ist wirklich eine Zukunft, also Zukunft heißt ja, dass es auf uns zukommt. Der Himmel kommt aktiv auf uns zu, Jesus Christus kommt auf uns zu. Und dann werden all diese Unzulänglichkeiten, all die unfertigen Dinge, all das Leid und die Schmerzen und die Fehler, alle Tränen ein für alle Mal zu Ende sein. Und dann sind wir erst richtig glücklich. Was für glückliche Menschen sind wir. Amen. Ich bete. Was haben wir an dir, Herr Jesus Christus? Alles, was wir brauchen für unser Leben. Und ich bitte dich, dass wir von dir so erfüllt sind und erfüllt werden, dass wir das auch in all den Herausforderungen immer wieder erleben. Ich bitte dich, dass du uns tröstest, wenn wir traurig sind. Dass du uns Orientierung gibst, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wie wir uns zu entscheiden haben. Dass du uns Liebe schenkst in den Konflikten und im Streit unseres Lebens. Dass du uns unsere tiefen Sehnsüchte auch heilst. Du weißt, wonach wir uns sehnen, was uns fehlt. Ich bitte dich darum, dass du uns eines Tages heil im Himmel ankommen lässt und dass du uns hilfst, dass diese Aussicht auch unser Leben jetzt schon glücklich macht. Amen.